Neues direkt aus der Ökomodellregion Fränkische Schweiz.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, vor allem wenn es sich um Streuobstwiesen handelt, einem wichtigen Bestandteil regionaler Vielfalt der bäuerlichen Kulturlandschaften rund um die Fränkische Schweiz. Hier hat man bei vielen Hanglagen und kargen Böden aus der Not eine Tugend gemacht. Claudia Munker vom Landschaftspflegeverband ist Projektmanagerin für Streuobstlandschaften im Landkreis Forchheim. Neben der gesunden Eigenversorgung mit Obst sind für sie historisch gesehen im Mittelalter die Reichsstadt Nürnberg und das Bistum Bamberg als geldbringende Abnehmer entscheidend für das Entstehen von Streuobstwiesen gewesen.
Das waren ja auch schon vor 500 Jahren wirklich große Städte und die Menschen, also nicht nur der König oder so oder der Fürstbischof, sondern auch die Bürger, die Handwerker, die Händler mussten versorgt werden und wollten auch versorgt werden. Das heißt, es war ein Absatzmarkt da, so würde man das heute sagen, ein Markt, der eben auch den Verkauf gut ermöglicht hat hier in der Region.
Nachweislich verankert, so Claudia Munker, sei die weit zurückreichende Anbautradition in zahlreichen Ortsnamen in der Fränkischen Schweiz.
Ich nenne jetzt hier Kersbach. Das heißt also im umgangssprachlichen Jahr, Kers ist die Kirsche, die am Bach lebt sozusagen. Das ist der Ort, wo die Kirschen am Bach sind. Oder auch Effeldrich, das ist jetzt aus dem Mittelhochdeutsch. Das heißt der Ort der Äpfel eigentlich. Und gerade Effeldrich und seine Umgebung ist ja ein sehr altes Obstanbaugebiet, also nicht nur für die Obstproduktion, sondern eben auch für die Jungpflanzen, für die jungen Obstbäume. Man weiß also, vor 200 Jahren hat auch der Albrecht von Sachsen zum Beispiel da 1000 Obstjungbäume bestellt. Da hat man Rechnungen noch im Archiv. Das ist sehr, sehr interessant.
Der Begriff Streuobstwiesen hat sich im allgemeinen Sprachgebrauch erst seit ca. 50 Jahren eingebürgert.
Vorher hat man Baumfelder gesagt, weil das war es auch. Da waren einzelne Bäume auf dem Feld gestanden. Und jetzt hat man eben im ersten Stockwerk, sage ich mal, die Obstbäume eben, die verstreut stehen und wo auch verschiedene Arten, also wie Äpfel, Birnen, Zwetschgen, verschiedene Arten verstreut stehen. Und praktisch im Erdgeschoss hat man dann noch eine Wiese oder auch Weide, die zusätzlich genutzt wird. Also eine doppelte Nutzung auf der gleichen Fläche.
Das Zusammenführen von offener Wiesenlandschaft und mit Bäumen bestockter waldähnlicher Flächen, so die Diplombiologin, hat letztlich zu einer gesteigerten kleinräumigen Biodiversität in der Tier- und Pflanzenwelt auf Streuobstwiesen geführt.
Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Wiese, eine Magerwiese, die hat keinen gelben, die sieht nicht gelb aus, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Eine Magerwiese, die hat verschiedene Farben und wenn, dann hauptsächlich überwiegend blau. Und die hat eben nicht nur 5 Grundarten wie die gelbe, Löwenzahn und ein paar Gräser, sondern sie haben da ganz, ganz viele verschiedene. Sie haben da Gräser, eben sie haben ganz normale, Sie kennen das, Kuckuckslichtnelke, Butterblume, also ist ein Hahnenfuß natürlich. Wir haben den wunderbaren Salbei, sie haben Gundermann, also ganz viele verschiedene. Und das zeigt ja schon, dass da eben viel mehr ist als auf einer normalen Wiese. Und dann ist das natürlich die Pflanze immer noch Lebensgrundlage für die ganzen Schmetterlinge, Insekten, Tiere. Und viele Insekten sind sehr spezifisch auf die Wirtspflanze und dann haben sie auch einen viel größeren Artenreichtum an Schmetterlingen zum Beispiel.
Durch die weitgehend extensive Nutzung der Streuobstwiesen ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln erschließen die unterschiedlichsten, oftmals alten Äpfel, Birnen und Kirschensorten als Bioware neue zeitgemäße Märkte für umweltbewusste Verbraucher, die Interesse an regionalen und nachhaltigen Lebensmittelprodukten haben. Und damit zur Gegenwart und mitten rein in die Praxis. Nach Oberehrenbach, unweit von Forchheim, Roland Schmidt, 58, ist Nebenerwerbslandwirt. Obstbauer aus Leidenschaft, wie er selbst von sich sagt, er hat den Familienbetrieb aus Großvaters Zeiten von seinem Vater in den 90er Jahren übernommen. Seine Lebensphilosophie ist bodenständig.
Also zusammen mit meiner Frau und meinen beiden Kindern bearbeite ich diesen Betrieb und versuche, den auch im Zusammenspiel mit der Natur möglichst so zu lassen, dass beide Seiten zurechtkommen. Dass man gute Produktion haben, dass wir mal auch die Chance und den Lebensraum für die Natur, wie er bei uns hier in der Fränkischen Schweiz so gewachsen ist, erhalten.
Flächennutzung als Streuobstwiese hat auch in diesem landwirtschaftlichen Familienbetrieb eine lange Tradition.
Der Obstbau auf dem Betrieb Schmidt hat begonnen. Mein Großvater, der war aus Hetzles, der war Baumschüler, der hat hier eingeheiratet und der hat hier damals den Obstbau mitgebracht, hat die Apfelsorten gepflanzt. Dort hat man auch dann noch Viehwirtschaft. Man hat unter den Bäumen das Gras genutzt, man hat das Obst im Winter geerntet als Vorrat für die karge Zeit und so kam ich dazu.
Anschließend zwar ohne Viehhaltung, aber nach wie vor mit der Obstbrennerei und aus tiefster Verbundenheit mit der Natur.
Von Kindesbeinen an war man mit dabei. Ob es im Herbst war, wenn es geheißen hat, hopp, Vater hat mich hochgehoben, ich habe oben die Äpfel geschüttelt, eingelesen und so weiter. Man hat da so einen engen Kontakt mit der Natur bekommen. Und wenn einen das dann einmal angesteckt hat, wenn man das dann mit Herzblut betreibt, und das kann man auch nur so, dann gelingt einem das. Dann ist es auch, wenn man auch am Wochenende arbeitet, nicht Belastung oder Stress, sondern dann macht man das in seiner Freizeit. Man erfreut sich an der Arbeit, körperliche Tätigkeit, wenn man abends müde ins Bett fällt, aber auch wenn man die Vögel pfeifen und zwitschern hört, das ist dann eine Genugtuung, die mir Ansporn gibt.
Intern gut durchorganisiert läuft der Betrieb im Prinzip 365 Tage im Jahr. Dabei ist die Familie bewusst einen Spagat eingegangen zwischen hochstämmigen Obstbäumen alter Tradition mit alten Sorten auf Streuobstwiesen und Plantagen mit teilweise neuen Sorten, auch aus anderen Ländern wie Frankreich. Und hier benennt Schmidt heutige Problemfelder als Dilemma.
In den 50er, 60er Jahren war es, wie ich schon gesagt habe, einfach auch ein Zwang. Man hat unten die Wiese genutzt, hat's gemäht als Futter für das Vieh. Das wird jetzt gemulcht, da habe ich also keinen Wert mehr davon, sondern ich versuche über Brände, spezielle sortenreine Brände und dergleichen Herstellung von Essigen zu dem Ganzen wieder zurückzukommen.
Rein betriebswirtschaftlich sieht der Nebenerwerbslandwirt und Obstbauer die Streuobstwiesenflächen kritisch.
Denn es ist tatsächlich so, die körperliche Arbeit, die Bäume werden in der Regel ja nicht gar nicht mehr mit Leitern gepflückt. Das Obst fällt vom Baum, ist dann oft auch angeschlagen, kann ich nicht mehr so verwerten. Den Einsatz, den ich erbringe, das sind alles Punkte, wo ich schon momentan sehr stark suche nach Lösungen. Wie kann ich das Ganze vermarkten? Weil ich möchte es erhalten, aber da muss ich dann auch Produkte und Ideen finden, um auch einen wirtschaftlichen Wert wieder rauszuholen.
Rund 1,5 Hektar werden noch aktiv als Streuobstwiesen gepflegt. Überwiegend Kernobst, Birnen und Apfelsorten, aber auch 2500 Quadratmeter alte Süßkirschsorten. Und da blitzt wieder die Leidenschaft auf.
Und dann denke ich an eine, die Spätbraune. Die hat der Großvater aufgezogen. Die ist eigentlich von der Kirsche her, wäre sie viel zu klein. Aber sie hat ein tolles Aroma, ist von der Blüte her auch relativ froststark. Und die nehmen wir jedes Jahr dann entsprechend auch für unseren Kirschbrand her, weil sie auch hohe Öchsle gerade hat. Und das sind also so Punkte, wo ich sage, welche Sorten sind da, die ich dann entsprechend verwerten kann.
Erfahrung und Gespür für die richtigen Konsequenzen aus den aktuellen Witterungsabfolgen sind ebenso wichtig wie kaufmännischer Einfallsreichtum. Beides nutzt der Betrieb Obstwiese Schmidt als Motivation, um regionale Produkte zu entwickeln für die Verbraucher aus der Umgebung oder für die Urlaubstouristen.
Jetzt heuer werden wir auch wieder viel Streuobst haben. Die Blüte ist reichlich. Dieses Streuobst auch zu verwerten, dann speziell einen Streuobstwiesen-Apfelsaft zu produzieren, den ich dann entsprechend auch an die Kundschaft verkaufen kann, nach dem Motto, ich erhalte euch die Landschaft, gebt mir etwas mehr für mein Produkt und dann, denke ich, ist das eine Symbiose, wo beide davon leben können und ihren Spaß dran haben.
Auch die Tierhaltung wurde wieder aufgegriffen und dabei beobachtet, was passiert.
Wir haben ein paar Schafe und seit die draußen auf der Weide sind, hat sich auch die Vogelwelt verändert. Also es ist manchmal beeindruckend zuzuschauen, wenn der Rabe abends mit den Schafen über die Wiese spaziert. Vor einem Jahr hatten wir diese Aktion Rette die Bienen. Ich habe zum Teil alte Streuobstwiesenbäume, die ihr zeitliches gesegnet habt, wo ich den Stamm stehen lasse. Ich brauche also keine Nistplätze für holzbrütende Bienenarten anzulegen. Da kommt diese Vielfalt von selbst und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich das Ganze anschaue.
Von einer ganz anderen Warte, nämlich der wissenschaftlichen Seite über eine Masterarbeit an der Universität Bayreuth, hat sich Lena Kopp mit dem Thema befasst. Sie hat Streuobstwiesen als Ersatz- und Ausgleichsflächen in der fränkischen Schweiz untersucht. Ihr Fazit? Viele Flächen, vor allem private, sind ungenutzt und liegen brach. In zahlreichen Gesprächen mit Eigentümern ergab sich,
dass der Aufwand, extensive Streuobstwiesen zu bewirtschaften, letztendlich ja zu hoch ist, um sich finanziell so zu lohnen, dass eine reine Obstproduktion das Haupteinkommen darstellen kann. Da muss die Bewirtschaftung dann intensiver werden und auch effektiver, also mehr in Plantagenform und auf größerer Fläche, wodurch dann ökologische Gesichtspunkte wieder leiden. Also die weiten Pflanzabstände, die hohen Stämme, die langsam wachsenden alten Sorten, der Totholzanteil oder auch die Kleinstrukturierung der Landschaft gehen letztendlich verloren.
Große Unterschiede hat sie im Hinblick auf den Zustand der Flächen festgestellt.
Manche sind sehr liebevoll gepflegt. Bei anderen sieht man, dass die Bäume ja schon lange nicht mehr geschnitten wurden und der Unterwuchs auch ziemlich verbuscht ist. Und wieder andere sind sehr stark, ich sage jetzt mal, vom Menschen dominiert. Das heißt, die Wiesen werden mehrmals im Jahr gemäht und alles Totholz ist entfernt worden. Und dadurch haben dann einfach andere Lebensformen wenig oder eigentlich kaum Platz, sich auf den Wiesen auch heimisch zu fühlen.
Die Geoökologin sieht großes, aber oft ungenutztes Potenzial, nachhaltiges Flächenmanagement in der Kommune vor Ort zu erproben, ob für den Erhalt ökologisch hochwertiger Kulturlandschaften oder krisenfeste Ernährungsstrukturen für die Konsumenten.
Die Herausforderung ist letztendlich, die Bewirtschaftung so zu gestalten, dass zum einen der Pflegeaufwand in einem guten Verhältnis zu dem Nutzen steht, den der Mensch aus der Pflege zieht. Und zum anderen sollten die Flächen eben nicht nur uns als Menschen Lebensraum und Nahrung bieten, sondern auch Tieren und Pflanzen und geschickterweise auch unseren zukünftigen Generationen.
Kopp hat außerdem festgestellt, dass die Umsetzung von ökologischen Ausgleichsflächen im Gegenzug zur Bebauung lückenhaft und die Ziele für den Zustand dieser Flächen ungenau definiert sind. Auch die Dokumentation von Maßnahmen fehle oft. Sie empfiehlt zum Erhalt von Streuobstwiesenflächen den Ausbau von Managementstrukturen zur besseren Verwaltung dieser Ausgleichsflächen. Streuobstwiesen hätten den Ruf, wegen der niedrigen Abnahmepreise für die Obsternte unattraktiv in der Bewirtschaftung zu sein. Dem könne aber entgegengewirkt werden,
indem ja Verbraucher angesprochen werden, also indem man leichter Zugang zu regionalen Produkten bekommt, aber auch indem Menschen vor Ort zum Beispiel die Flächen mitgestalten können und mitnutzen können und sich dadurch stärker mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch identifizieren. Und auf der anderen Seite können auf wirtschaftlicher Ebene ökologische Regionalvermarktungsinitiativen unterstützt werden, um den ökologischen Obstanbau auch wirtschaftlich rentabel zu gestalten.
Zudem rät sie, die Verarbeitung von Streuobst strukturell vor Ort in der Region zu ermöglichen. Hier schließt sich der Kreis zu Roland Schmidt, dem Nebenerwerbslandwirt, mitsamt seinem Familienbetrieb. Es herrscht ständiges Bemühen um neue Wege in die Zukunft, flexibles Denken bis rauf nach Brüssel zur EU. Letztlich um Verbraucherwünsche und Herausforderungen betrieblich rentabler Praxis unter einen Hut zu bringen.
Ich glaube, da ließe sich ein gemeinsames Konzept finden. Allerdings würde ich da beginnen jetzt mit Junganlagen, die ja dann Hochstamm, Streuobst, man müsste es definieren. Es heißt ja nicht immer, dass ich einen hohen Baum brauche. Wenn ich von der Jugend her den Pflege erziehe, dann wird er zwar ein richtig stämmiger Baum, aber ich habe immer noch die Möglichkeit, durch Schnitt ihn, sag ich mal, so zu gestalten, dass ich auch mit einer kleinen Leiter davon ernten kann. Und den dann möglichst naturnah zu produzieren, den kann man dann auch pflücken und da bin ich überzeugt davon, der ließe sich auch vermarkten.
Der Obstbauer mit Herzblut und Heimatverbundenheit bringt auf den Punkt, warum die Fränkische Schweiz auch und gerade wegen der Streuobstwiesen etwas Besonderes ist, das es zu bewahren gilt.
Weil sie extrem abwechslungsreich ist, kleinstrukturiert, auch von der Landschaft her. Kleine Getreidefelder, kleine Obstgärten, durchzogene Landschaften mit Flussauen, Buchenwald, diese Vielfalt. Und hier ist die Natur auch noch sehr erhalten. Und ich denke, das ist für einen, der so etwas liebt, dann ein Magnet. Und wir wissen es ja an den Urlaubern und Touristen, die einmal die Fränkische Schweiz kennengelernt haben, die kommen auch gerne immer wieder. Und das ist der Punkt, denke ich. Die Vielfalt, die Natur, auch der Kontakt zu den Menschen, der ist am Anfang vielleicht etwas grimmig, aber dann bei einem Seidler Bier oder so ist es perfekt.
Interessantes zur Ökomodellregion Fränkische Schweiz. Regelmäßig als Podcast.